Direkt aus Europa, Nummer 380, Seite B.
Österreich 1.
Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung der Tageszeitung Die Presse.
Passagen aus dem Radiokulturhaus.
In der Passagen-Sommerselektion bringen wir das Beste aus 5 Jahren der Reihe im Zeitraum. Bei Johannes Kaups Gesprächsreihe im Radiokulturhaus war im November 2006 die eidgenössische Psychotherapeutin Julia Onken zu Gast. Thema: eine neue Beziehungskultur zwischen Frau und Mann.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen im Zeitraum. Mit unserer Veranstaltungsreihe einmal monatlich wollen wir Frauen und Männer präsentieren. Wie kann Liebe gelingen? Unser Gast heute ist Julia Onken. Sie kommt aus der Schweiz. Sie bezeichnet sich heute noch mutig und freimütig als Feministin. Frau Onken, woran liegt es, dass beim Thema Liebe und Beziehung vor allem sich Frauen angesprochen fühlen?
Ich glaube, dass Frauen eben sehr daran interessiert sind, dass sie in Beziehungen glücklich sind und dass Männer diesen Fokus auf die Beziehung weniger setzen, sondern dass, wenn es in der Beziehung nicht unbedingt so läuft, wie er sich das wünscht, dann wird er einfach etwas erfolgreicher und gleicht somit das alles wieder aus. Aber bei der Frau ist es schwierig. Also erstens, weil sie vielleicht gar nicht so viele Möglichkeiten hat, beruflich erfolgreich zu werden. Aber Frau leidet, wenn es ihr in der Beziehung nicht gut geht. Und da nützt ihr dann der berufliche Erfolg auch nicht unbedingt etwas. Also sie möchte einfach in der Beziehung zufrieden sein. Und dann liest sie eben Bücher und besucht Veranstaltungen und kümmert sich um die Beziehung.
Sie versorgt sozusagen mit einem Notfallpaket auch den Mann.
Ja, natürlich.
Das ist irgendwie traurig.
Ja, ich weiß nicht, man kann sie auch anders sehen. Man kann sagen, es findet so gewissermaßen eine Arbeitsteilung statt. Ja? Mhm. Wenn natürlich dann die Frau auch ihr Wissen oder das, was sie an Erkenntnis gewonnen hat, dem Mann mitteilen kann und er auf sie hört, dann könnten ja beide profitieren. Aber meine Erfahrung ist eigentlich die, dass dann Männer davon eher nichts wissen wollen. Aber ich habe kürzlich von einer Frau wirklich eine tolle Strategie gehört. Die hat gesagt, wenn ich meinem Mann sage, dieses Buch hier, was ich jetzt lese, ist absolut nichts für dich. Dann liest das.
Ah, sehr gut. Die Philia, was ist damit gemeint?
Ja, das ist die freundschaftliche Liebe, das Wohlwollen untereinander, wo man so bekümmert ist auch, dass es dem anderen gut geht, wo man sich einfühlt. Und es kann sowohl ein Partner sein, als auch eben die Freundschaftsliebe. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Bereich auch. Gerade bei Paaren kann man das oft erleben, dass irgendwann kühlt sich ja die Eros-Schiene irgendwann ab. Das haben wohl alle erlebt. Also man rechnet so mit ein paar Monaten, wenn es hochkommt, ein paar Jahre. Aber irgendwann merkt man, es ist was anderes geworden. Und dass man da eben auch lernt, das als Zugewinn von einer neuen Qualität zu begreifen. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt dauernd Liebe machen, weil wir Liebende geworden sind. Also wir sind uns freundschaftlich verbunden, wir sind bekümmert umeinander, wir schauen, dass es uns gegenseitig wohlgeht. Und dann erschließt man quasi so ein oberes Feld. Und ich denke, das ist auch in Beziehungen eine ganz wichtige Perspektive, weil man da immer wieder auch hört, dass Menschen dann sagen, ja, jetzt sind wir 30 Jahre verheiratet, aber also im Schlafzimmer, da läuft überhaupt nichts mehr und so. Und das dann auch beklagen. Und wenn man dann aber genau hinhört und vielleicht da fragt, ja, was lebt ihr denn sonst für seelische Intimitäten, da muss man sagen, ihr habt so eigentlich ganz gut miteinander. Was ich immer sehr bedauere, wenn Paare sagen, das als Mangel formulieren, dass die Sexualität jetzt nicht mehr so in der Frequenz häufig vorkommt, wie das früher war, aber dass sie dann eben auch sehen, da gibt's eine neue Qualität und das gehört auch dazu.
Das Liebes- und Beziehungsleben heute ist anspruchsvoller denn je. Es ist ja diese Versorgungsfunktion weggefallen, dass der Mann für die Frau sorgt. Paarbeziehungen haben sich gewandelt und sind zu einer Angelegenheit der individuellen Selbstentfaltung und auch des Glücksempfindens geworden. Ja. Wer Glück in Liebesbeziehungen erfährt, zumindest am Anfang, möchte, dass es dauert. Dass es lange, lange dauert. Gibt es dieses dauerhafte, beständige Glück in Paarbeziehungen überhaupt?
Ich glaube, dass man da grundsätzlich irgendwie einer falschen Vorstellung aufsitzt, wenn man denkt, dass das Glück in der Partnerschaft zu finden ist. Also das würde ja dann heißen, der Partner muss jetzt mir dieses Glück bescheren. Da kann man nur sagen, da ist eigentlich jeder damit überfordert. Und da tut man schon gut daran, sich mal zu überlegen, was denn Glück an und für sich ist. Was bezeichnen wir als Glück? Was erfahren wir als Glück? In dem Moment, wo wir uns auf uns selbst zurückbesinnen und dann das Gefühl hat, ja, ich bin einverstanden mit meinem Leben, also so ein großes Einverständnis zu erleben, dass dann in dem Moment sich auch Glück aus sich selbst heraus generiert. Und wenn ich in einem solchen Moment einem Menschen begegne, dann habe ich natürlich eine andere Position, als wenn ich bedürftig komme. Also er muss mich glücklich machen. Ich glaube, das ist eine falsche Vorstellung.
Also Sie sprechen sich für eine Balance aus zwischen Autonomie und Bindung, also zwischen Selbstzuwendung und Partnerzuwendung.
Ja, absolut. Also ich glaube, ohne dass ich mich auch lerne, um mich zu kümmern, ohne dass ich nicht auch lerne zu reflektieren über mein Leben, ohne dass ich lerne, mich zu fragen, was ist denn der Sinn meines Daseins? Ist es gar nicht möglich, auf einen anderen Menschen so einzugehen, dass daraus auch wirklich eine befriedigende Beziehung entstehen kann? Und da gehört natürlich auch, dass man lernt, einen freundschaftlichen Umgang mit sich zu pflegen. Gerade Frauen haben ja da also wirklich einen abenteuerlichen Umgang. Die meisten Frauen haben eine lange Liste, eine Mängelliste, was alles nicht in Ordnung ist, was sie anders haben wollten. Wir wollen größer sein, wir wollen kleiner sein, wir wollen dünner sein, wir wollen einen größeren Busen, einen kleineren Busen, längere Wimpern, dichtere Haare oder was weiß ich alles. Und es ist im Grunde genommen immer eine Feindseligkeit gegen sich selbst. Also ich muss ja auch mal lernen, zu mir Ja zu sagen, mich mir zuzuwenden und mich zu lieben und freundschaftlich mit mir umzugehen. Und wenn ich das kann und dann auf einen anderen Menschen zugehe, dann habe ich doch auch wirklich etwas zu geben.
Ich möchte auf ein paar Probleme in der Liebe eingehen, die Sie vielleicht aus der psychotherapeutischen Praxis kennen. Da kommen vielleicht Menschen zu Ihnen, die sagen, wenn es mir in der Beziehung nicht gut geht, dann ist die Liebe weg, dann gibt es keine Liebe mehr. Oder wer mit mir Konflikte hat, der liebt mich sicher nicht. Oder wenn ich für den Liebespartner nicht ein und alles bin, dann ist das nicht wert. Oder ohne ständige erotische Ekstase ist die Liebe abhanden gekommen.
Also alles, was Sie aufgezählt haben, ist dazu angetan, dass wir damit lernen, so funktioniert es nicht. Wenn wir zum Beispiel sagen, wenn du mich lieben würdest, dann wüsstest du doch, was ich mir wünsche. Ich habe doch kürzlich mal so diesen wehmütigen Blick gekriegt vor dem Schaufenster, vor dem Bijoutier, bei dieser Perlenkette. Und wenn du mich wirklich lieben würdest, dann hättest du doch mir jetzt die Kette geschenkt und nicht den Staubsauger. Liebe Frauen, dieser Gedanke funktioniert definitiv nicht. Er weiß es wirklich nicht. Wenn wir es ihm nicht sagen, was wir möchten, dann hat er davon keine Ahnung und es ist absolut unfair, dann dieses als Beweis dafür zu nehmen, dass er mich nicht liebt. Das ist nicht kompatibel. Liebe misst sich an anderen Bereichen und nicht daran, ob jetzt meine geheimen Wünsche er in Erfüllung bringt oder ob er mir jeden Tag sagt, du bist die Einzige, die Wunderbarste und Größte und Schönste und so weiter. Man muss sich mal diesen Stress vorstellen. Das sind Liebeskiller, denn dahinter versteckt sich natürlich etwas anderes. Natürlich, ich habe eine bestimmte Vorstellung, wie mein Partner sich zu verhalten hat. Und damit sage ich jedes Mal implizit, so wie du bist du nicht in Ordnung. Und das geht definitiv nicht.
Das Fremdgehen in einer Paarbeziehung, ist das Appetit auf Abwechslung oder gehen da mit einem Hormone durch? Oder?
Die eine Kategorie, da kann man sagen, es gibt den hormonell bedingten Seitensprung. Das heißt, da gibt es Bedürfnisse von eher von Männern als von Frauen, die rein hormonell bedingt sind. Also da hat man einfach irgendwie das Gefühl, es muss mal wieder was laufen auf dem Gebiet und zwar mit einer anderen Partnerin. Ich habe ja dazu eine Untersuchung gemacht und ich habe viele Interviews gemacht und ich habe gerade heute Morgen im Flugzeug darüber nachgedacht, weil da waren so viele Männer und da habe ich gedacht, oh schade, dass ich nicht wieder so ein Thema, die würde ich gerade alle interviewen so. Und da ist mir aufgefallen, dass bei der Frage bei Männern nach der Treue, dass mir viele geantwortet haben, im Prinzip schon. Was so viel heißt, kann mal vorkommen, aber das zähle ich nicht als Untreue, sondern das sind sogenannte Ausrutscher. Alles, was dann nicht im eigenen Land geschieht, wird nicht dazu gezählt. So. Das ist eher von den Männern. Und ja, da war halt ein interessanter Abend, oh mein Gott, aber ich weiß schon nicht mehr, wie sie heißt und so weiter. Das ist eine spezielle Kategorie. Ich möchte aber die andere Kategorie lieber besprechen. Wenn man zum Beispiel immer hört in einem Gespräch, ach, was du wieder meinst, und dann mit so einer abwertenden Handbewegung quittiert wird, dann ist es so ein Gefühl, was ich zu sagen habe, interessiert ihn oder interessiert sie nicht, und das tut einfach nicht gut. Dann kann es sein, dass wenn der Briefträger kommt und sagt, Frau Müller, wie geht es Ihnen? Dass ich mich dann so angesprochen fühle. In meiner Untersuchung hat sich das auch so herausgestellt, dass die meisten Seitensprünge aus diesen Geschichten hervorgehen. Man muss dann eben miteinander auch darüber sprechen, wo gehen wir denn so miteinander um, dass der eine oder die andere sich eben dann immer gekränkt fühlt. Und die andere Sache mit dem hormonellen, mit der hormonellen Geschichte, nun gut, das ist in unserer patriarchalen Gesellschaft ist es halt einfach noch so, dass man Männern da einiges an Unarten erlaubt und sagt, ja, die sind jetzt einfach mal so.
Frauen haben auch Hormone, oder?
Ja, nur ist es so, also das hat sich auch aus dieser Untersuchung ergeben, also wenn ein Mann fremd springt, ist es für die Beziehung nicht unbedingt gefährlich, also wenn das mal so ein einmaliger Ausrutscher war. Bei der Frau könnte es schon sein, dass sich daraus dann eben wirklich eine Entfremdung ergibt und dass sie sich dann auch verliebt und unter Umständen sich trennt. Wenn man den Alltag eines Paares betrachtet, wo beide berufstätig sind und Kinder haben, dann sind sie mit Organisation wirklich ausgebucht, also wie sie das alles machen wollen. Dass beide sich an der Kinderbetreuung aktiv beteiligen, das sieht ja zuerst mal gut aus, aber wenn man das anschaut, muss man immer noch sagen, die wollen ein Modell leben, was eigentlich fast nicht möglich ist, weil sie immer noch in Bereiche vordringen, wo sie gar nicht organisieren können. Also ich möchte jetzt nur mal ein Beispiel sagen, wenn Kinderkrankheiten aufkreuzen. Weil das immer bedeutet, eine Woche zu Hause bleiben von einem der beiden. Wenn man genau schaut, ist es immer noch so, dass Frauen dann mehr leisten. Also der Mann ist zwar gewillt und tut auch viel, aber es reicht nicht aus.
Ich möchte trotzdem nochmal auf ein Problem zu sprechen kommen. Wenn ein Paar Kinder bekommt, dann verändert sich die Paarbeziehung ja total. Berufstätige Frauen werden Mütter, berufstätige Männer werden Väter.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema und das kann man wirklich bei vielen Paaren beobachten, dass mit in dem Moment, wo sie Eltern werden, verändert sich die Beziehung. Also erstens mal sind sie so damit beschäftigt, sich zu organisieren, dass sie oft vergessen, dass sie als Paar auch noch existieren. Also sie haben gar keine Zeit mehr. Irgendwie mal so einen Abend für sich, das steht schon nicht mehr zur Debatte. Und wenn ein zweites Kind kommt, sowieso. Also sie sind quasi nicht mehr als Paar, sondern immer nur in der Funktion der Eltern und so begegnen sie sich auch. Also das heißt, alles, was vorher zwischen Mann und Frau an Begegnung da war, kommt jetzt auf die Ebene, auf die Elternebene. Und da ist vieles einfach funktional auch oder aber mit der in der Beschäftigung mit dem Kind. Und dann geschieht aber noch etwas anderes und das muss man auch damit einbeziehen. Also in dem Moment, wo ein Kind kommt, ist natürlich die Emotionalität der Mutter ganz stark an das Kind gebunden. Und jetzt kann es leicht geschehen, dass sie also quasi das, was sie vorher an seelischer Intimität mit dem Mann lebte, auf das Kind überträgt. Und weil das Kind ja, also das reagiert ja dann mit der Zeit auch sehr stark auf dieses Angebot. Also das heißt, wenn der Mann vorher nicht so sehr in diese seelische Intimität eingestiegen ist und sie beantwortet hat und jetzt das Kind das tut, dann wird sie sich ganz stark auf das Kind konzentrieren. Und da geschehen bei dem Mann natürlich tiefe Kränkungen des Ausschlusses, also des Zurückgewiesenwerdens und er wird dann da nicht so einbezogen. Bei der Frau spielt da oft auch noch eine andere Sache mit, also dass Frauen auch in unserer heutigen Zeit noch ganz intuitiv das Erleben haben, in der Welt ist meine Meinung nicht gefragt. In der Welt wird meine Meinung nicht gebraucht, da habe ich nichts zu sagen, aber hier, mit diesem Kind, da lasse ich jetzt niemanden ran. Und der Mann, der kann dann auch nichts recht machen. Also er wickelt das Kind nicht recht, so wie er die Flasche gibt, ist es auch nicht recht. Also sie korrigiert ihn laufend und das ist natürlich eine furchtbare Sache, auch für den Mann. Und ich denke, dass da auch noch so etwas mit hereinspielt, so dieses Hoheitsgebiet, Familie, Kind, oder das wird dann die Frau für sich in Anspruch nehmen. Die so denkt, nur ich kann's, ich bin die Beste, ich und nur das Kind gedeiht, wenn ich's im Arm halte und so, was ja im Grunde genommen ein absoluter Größenwahn ist. Es gibt Mütter, die sind zum Beispiel sehr begabt, wenn das Kind sehr klein ist. Das sind so typische Säuglingsmütter, die machen das fantastisch. In dem Moment, wo das Kind anfängt zu reden, möchte sie ein neues, weil damit kommt sie besser klar. Aber es gibt eben auch Mütter, die sind nicht, man muss sich auch mal vorstellen, warum sollen alle Frauen gleich so begabte Mütter sein? Es gibt Mütter, die wären begabter, wenn sie am Schreibtisch säßen und die Betreuungsaufgabe einer liebevollen Betreuungsperson überließen, die das gut kann und die das mit wirklich viel Herz macht. Wir Frauen sind Weltmeister darin, dass wenn etwas nicht funktioniert, dass wir denken, das liegt an uns. Weil wir das Gefühl haben, wenn ich mich genügend anstrengen würde, dann würde ich doch aus diesem etwas arbeitsscheuen Mann doch noch einen fleißigen Erdenbürger machen können. Oder wenn ich ihn noch mehr lieben würde, dann würde es mir gelingen, ihn vom Alkohol wegzubringen und so weiter. Also das scheint eine lange Tradition in uns zu haben. Und da muss ich natürlich sagen, da hat uns die Kirche auch dazu ermuntert, immer die Schuld bei bei uns zu suchen, also die schuldige Frau, die Verführerin und so weiter. Das ist ja nochmals ein ganz großes Thema, wenn man das mal untersucht, für was wir alles Verantwortung tragen. Das geht ja dahin bis, wenn ein, also noch so in meiner Generation, wenn ein junges Mädchen schwanger wurde, dann hatte sie die Beschämung zu tragen. Dann war sie die Beschämte, obwohl sie unter Umständen, also ich habe mal eine Umfrage gemacht von so frühen Schwangerschaften, wie viel sexuelles Begehren denn bei so einem jungen Mädchen dabei ist. Gar nichts, sie hat ihrem Freunden Gefallen getan und wurde schwanger. In Österreich jammert man auch, die Österreicher sterben aus. In Deutschland jammert man, die Deutschen sterben aus. In der Schweizer sterben auch aus.
Gebärstreik
der Frauen. Und da muss man einfach sagen, ja, das ist klar, dass es viele Frauen gibt, die genau sagen, diesen Stress tue ich mir nicht an. Wenn es so ist, dann lieber keine Kinder. Und wenn von der Politik her nicht die Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird, dass wir in Würde Kinder haben können, unseren Beruf nachgehen können und dass die Kinder gut betreut sind, nicht abgestellt, sondern hervorragend betreut, dann gibt es eben diesen Gebärstreik. Ein Notfalltropfen ist, dass wir einfach mal davon ausgehen, Männer sind anders, Frauen auch. Und dass wir wissen, wenn der Mann wenig redet, geht's ihm meistens gut. Und dass der Mann weiß, wenn die Frau viel redet und vor allem, wenn sie redet und prozesshaft innere Beweggründe schildert, dass sie nicht krank ist, sondern es geht ihr gut. Von den Frauen kommt immer die Forderung an, jetzt red doch mal endlich, red doch mal über die Gefühle und so weiter. Und dass Männer da einfach weniger das Bedürfnis haben. Aber dass Frauen hingegen oft in einer Art und Weise reden, wo der Mann denkt, die Frau ist irgendwie krank. Also eine Frau kann zum Beispiel dem Mann erzählen, stell dir vor, heute Nachmittag um 3, da habe ich gedacht, jetzt rufe ich meine Freundin Susi an, weil ich weiß, die hat frei. Dann habe ich aber gedacht, nein, die will wahrscheinlich ihre Ruhe haben. Und um 5 habe ich sie dann doch angerufen. Sie gähnen schon, ja. Und um 5 habe ich sie dann doch angerufen. Was, ja? Und stell dir vor, sie hat gesagt, warum hast du nicht schon vorher angerufen? Dann denkt der Mann, also sie haben jetzt gerade das so gegähnt, ja. Und vielleicht hätten Sie auch gern mich unterbrochen. Ja, hast du jetzt angerufen oder nicht? Ja, also unvorstellbar. Aber die Frau, und das ist jetzt das Entscheidende, die Frau möchte damit einen inneren Prozess dem Mann erklären und möchte eigentlich im Klartext sagen, schau mal, eigentlich hätte ich meinen Gefühlen vertrauen können, aber ich habe es mir ausgeredet und eigentlich wäre es das Richtige gewesen. Und somit zeigt sie immer wieder dem Mann diese Überlegungsprozesse. Sie ist wie ein offenes Buch und er müsste eigentlich mal lernen, darin zu lesen und könnte da vielleicht auch für sich noch einen Gewinn ziehen.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Am Mikrofon ist Heidrun Wimmersberg. Eigentlich sollte das Konzerthaus in der Hamburger Hafencity schon längst eingeweiht sein, doch die Elbphilharmonie befindet sich noch immer im Rohbau. Seit November läuft auf der Baustelle nichts mehr. Diejenigen, die nach wie vor unerschütterlich an die Elbphilharmonie glauben, weisen darauf hin, dass der Bau der Oper in Sydney 8 Jahre länger gedauert hat als geplant und 10-mal so viel gekostet hat. Verena Herb über Hamburgs Turmbau zu Babel.
Der Wind pfeift über die Stahlkonstruktion der Elbphilharmonie, als die Hamburger Kultursenatorin Barbara Kisseler den prominenten Besucher, EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso, über die Baustelle führt.
Ich bin von diesem Projekt sehr beeindruckt. Es wird wahrscheinlich das größte musikalische Zentrum Zentraleuropas werden. Ich hoffe, bei der Eröffnung dabei zu sein.
Kultursenatorin Barbara Kisseler lächelt über José Manuel Barrosos zuversichtlichen Blick in die Zukunft. Weiß sie doch, dass die Gegenwart sich alles andere als rosig darstellt. Derzeit wird am öffentlichen Teil der Elbphilharmonie, speziell am Dach des Konzertsaales, nicht weitergebaut. Zwar schwingen noch Baukräne über das Gebäude an der Spitze der Hafencity, doch die werden von den Bauarbeitern genutzt, die für die Fertigstellung des Luxushotels und der diversen Eigentumswohnungen zuständig sind. Und hier ist nicht die Stadt der Bauherr. Stattdessen, in der Mitte der Elbphilharmonie bleibt es ruhig. Baustopp. Das heißt, kein Hämmern, kein Fräsen, kein Bohren. Der Grund für den Stillstand? Hochtief hat Sicherheitsbedenken am komplizierten Tragwerk des Daches, sagt Thomas Möller, Niederlassungsleiter des Baukonzerns in Hamburg im Norddeutschen Rundfunk.
Grund dafür sind Widersprüche in den Ergebnissen der Statik des Prüfstatikers und unserer Statik. Diese Widersprüche müssen komplett aufgeklärt werden.
Sonst wird eben nicht weitergebaut. Das Architekturbüro Herzog und de Meuron aus der Schweiz ist Generalplaner des Riesenprojekts und für die Bauüberwachung zuständig. Sicherheitsbedenken nicht bei den Architekten. David Koch, Partner bei Herzog und de Meuron.
Das Dach ist sicher, daran haben wir keine Zweifel. Das wurde von unserem Statiker mit zwei Modellen, vom Prüfer mit einem dritten Modell und von einem externen Gutachter überprüft. Und da hat keiner der einzelnen Beteiligten Zweifel dran.
Wann genau es mit den Bauarbeiten weitergeht, steht noch nicht fest. Man führe Gespräche mit der Stadt, sagt Hochtief, und davon sei abhängig, wann der Hammer wieder geschwungen wird. Voraussichtlich Ende April oder Mai ist zu hören. Dabei hatte alles so schön angefangen, so vielversprechend und euphorisch. Im Jahr 2001 spricht der private Investor Alexander Gérard mit den Basler Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron über die Vision eines Konzertsaales auf dem damaligen Kaispeicher A am westlichen Zipfel der Hafencity. Der Entwurf zeigt eine kühne Welle aus Glas, unter deren Hülle ein neuer Konzertsaal entstehen soll. Modern, avantgardistisch, atemberaubend. Die Vision wird publik, erreicht den damaligen CDU-Bürgermeister Ole von Beust im Juni 2003. Und dessen Augen mögen aufgeleuchtet haben, als er sich vorstellt, wie das neue Wahrzeichen der Hansestadt zu noch mehr Prestige, noch mehr Touristen, noch mehr Einnahmen für die Stadt führen würde. 2005 steht auf dem Preisschild ein Festpreis von 77 Millionen Euro, die Kosten für die Stadt. Eröffnungsprognose Sommer 2010. Im Januar 2008 stellt Ole von Beust das Projekt erstmals in der Hauptstadt vor und verspricht,
dass ein solches Bauwerk mit einer faszinierenden Architektur, mit einer Verbindung von Tradition, von Backstein, von Hafen, von Wasser, etwas ist, was Strahlkraft hat, weit über Hamburg hinaus, nach Berlin, aber weit auch über Hamburg-Berlin hinaus nach Europa.
Das Eröffnungskonzert in der Elbphilharmonie hätte bereits im November 2011 stattfinden sollen, doch dieser Traum ist längst geplatzt. Die Kosten für das Bauwerk sind zwischenzeitlich um das Vierfache angestiegen, auf derzeit 323 Millionen Euro. Weitere Kostensteigerungen nicht ausgeschlossen. Der Stadt liegen Nachforderungen von Hochtief in Höhe von 60 Millionen Euro vor. Auf der anderen Seite verklagt die Stadt den Baukonzern wegen der Verzögerungen auf der Baustelle auf eine Vertragsstrafe von über 40 Millionen Euro.
Mit dieser Klage wollen wir gerichtlich feststellen lassen, wer für die bisher eingetretenen Bauverzögerungen beim Bau der Elbphilharmonie verantwortlich ist. Wir sind der Auffassung, dass das ganz überwiegend ein Verschulden von Hochtief ist,
sagt Karl Olaf Petters, Sprecher der Elbphilharmonie bei der Kulturbehörde. Und bei dieser Klage sind die Verzögerungen aufgrund des Baustopps beim Saaldach nicht mit eingerechnet. Als Hamburg die Klage gegen Hochtief aufgrund der Verzögerungen und der damit verbundenen Mehrkosten eingereicht hat, waren die Bauarbeiten 14 Monate im Verzug. Zwischenzeitlich lassen sich die Monate kaum noch beziffern. Der neue Übergabetermin wird derzeit noch mit November 2014 angegeben.
Ich wäre aber auch nicht überrascht, wenn es doch 2015 würde.
Doch was ist der Grund für all diese Querelen, die zeitlichen Verzögerungen, die Kostenexplosionen? Um dem auf den Grund zu gehen, hat die hamburgische Bürgerschaft einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss eingerichtet. Der SPD-Abgeordnete Ole Torben Buschhüter ist der Vorsitzende des Gremiums. Eines der Hauptprobleme ist seiner Meinung nach der überstürzte Baubeginn.
Was sich abzeichnet, ist, dass es doch ein großer Fehler war und da mehrere vorgewarnt, damals schon, zu einem Zeitpunkt auszuschreiben, die Bauleistung, als die Pläne für den Bau noch nicht fertig waren.
Am 16. Juni 2006 haben die mit dem Entwurf der Elbphilharmonie beauftragten Architekten Herzog und de Meuron, die bereits das bekannte Vogelneststadion in Peking und die Fußballarena in München geplant haben, Bürgermeister Ole von Beust gewarnt.
Verschiebt doch die Ausschreibung, wir sind mit unseren Plänen noch nicht fertig, gebt uns noch ein halbes Jahr oder so.
Werde trotzdem final ausgeschrieben, seien, Zitat, Kosten und Fertigstellung in höchster Gefahr. Der Baukonzern Strabag, der ursprünglich ebenfalls in Betracht kam, gab gar nicht erst ein Angebot ab, so Ole Torpenbuschhüter.
Die haben sich entschieden, kein Angebot abzugeben mit der Begründung, die Pläne wären noch nicht ausgereift, da könne man kein belastbares Angebot drauf abgeben. Ja, das an sich wäre schon eigentlich eine Warnung genug gewesen, zu sagen, oh, wenn Strabag sich das gar nicht zutraut, und wir sind auch ein großes Unternehmen, ein Angebot abzugeben, da müssen wir das Verfahren zurücksetzen in einen Stand, wo wir wieder mehrere Angebote bekommen können.
Ich glaube, bei einem so komplexen Bauwerk wie der Elbphilharmonie, sowohl was die Architektur angeht, als auch die Nutzung, also den Inhalt, ist ein absolut zentrales Erfordernis eine differenzierte, sehr genaue Planung. Und wenn Sie dabei nur den Faktor Zeit im Auge haben, dass Sie der staunenden Öffentlichkeit möglichst schnell verkünden wollen, ab morgen wird gebaut, dann lässt das die nötige Sorgfalt vermissen.
Bei dieser Vorgeschichte wundert es dann auch nicht mehr, dass sich die Stadt auf ein sehr ungewöhnliches Vertragskonstrukt eingelassen hat mit drei Protagonisten. Der Stadt, Hochtief, und den Architekten Herzog und de Meuron. Ein kompliziertes Dreiecksverhältnis, wo der Konzern Hochtief baut, was das Architektenbüro Herzog und de Meuron entwirft und was die städtische Realisierungsgesellschaft Rege steuern und kontrollieren soll. Normalerweise kümmert sich der Generalunternehmer, in diesem Fall Hochtief, um die Details der Ausführungen. Da die Planungen nach wie vor weitergehen, ist Herzog und de Meuron dafür zuständig, also Generalplaner. Und während es zwischen den Generalplanern Herzog und de Meuron und dem Generalunternehmer Hochtief keine juristischen Regelungen gibt, hat die Stadt mit beiden Verträge. Und so stehen die Entwürfe der Stararchitekten auf der einen Seite und ein knapp kalkulierender Konzern, der sämtliche neu dazukommenden Planungsentwicklungen auch neu honoriert, auf der anderen Seite.
Ich glaube, in der Tat, das hat der damalige erste Bürgermeister nicht ganz sehen wollen, vielleicht. Zumindest ist es de facto so, dass die Planung entschieden nicht sorgfältig genug ausgeführt worden ist und dass die Konflikte, die es da gegeben hat zwischen Entwurfsplanung der Architekten auf der einen Seite und technische Ausführungsplanung auf der anderen Seite, dass es da so viel konfliktäre Schnittstellen gegeben hat, dass eigentlich das Drama absehbar war.
Der Schweizer Star-Architekt weiß, vieles wäre nicht passiert, wäre die Ausschreibung des Projektes nicht so übereilt durchgezogen worden, hätten sie die Hauptplanungen erst einmal abschließen können. Und so wirkt er fast schon traurig, als er auf einer Veranstaltung des Freundeskreises der Elbphilharmonie erklärt:
Diese erheblichen Schwierigkeiten, die leider immer noch das Projekt begleiten, dass das uns sehr betroffen macht und dass wir das noch nie erlebt haben und das für mich für uns als Büro ganz, ganz schwierig, mit diesen Sachen konfrontiert zu werden. Und das ist eine große Betroffenheit, das können Sie uns glauben.
Seit über einem Jahr regiert die SPD in Alleinherrschaft und der Tonfall, vor allem gegenüber Hochtief, ist jetzt ein etwas anderer. Die Möglichkeiten der Zusammenarbeit sind vielfältig, erklärt die Kultursenatorin.
Wenn man jetzt bösartig wäre, würde man sagen, es hat was mit Zuckerbrot und Peitsche zu tun.
Der erste Bürgermeister der Hansestadt, Olaf Scholz, formuliert es ähnlich.
Das wird immer in einer Mischung aus Kooperation und Konfrontation erfolgen, damit wir einen möglichst schnellen Baufortschritt erreichen und es am Ende auch hinbekommen, dass das Gebäude zu nicht allzu großen zusätzlichen Preissteigerungen dann rechtzeitig noch fertig wird, wobei rechtzeitig ein großes Wort in dieser Hinsicht ist.
Wir könnten sie ja auch zu jedem Zeitpunkt alleine zu Ende bauen. Dauert dann etwas länger, aber es würde auch gehen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ich jammer schon sei. Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 379. Die Schweiz ist ein Staat in Mitteleuropa und dessen Bürger sind Schweizer. Deutschland ist ein Eigenname und Eigennamen verwendet man ohne Artikel, weil sie etwas Bestimmtes direkt bezeichnen, während Substantive vieles bezeichnen, zum Beispiel Laubbäume und Nadelbäume, Fichten und Weißtannen und den Baum vor meinem Fenster. Bei der Schweiz ist das etwas anders. Mit dem bestimmten Artikel bezeichnet man einen bestimmten Staat, aber dieses Wort ist auch ein Substantiv. Wenn man von Berufen spricht, ist ein Schweizer ein Fachmann, der sich auf einem Bauernhof um die Kühe und die Milchwirtschaft kümmert. Als Schweiz bezeichnet man ein Gebiet, das sich besonders für Milchwirtschaft eignet, zum Beispiel die holsteinische Schweiz in Norddeutschland. Die sächsische Schweiz gehört zu Sachsen. Da denkt man bei dieser Bezeichnung aber nicht an Kühe, sondern daran, dass es im Elbsandsteingebirge so ähnlich aussieht wie in den Schweizer Bergen. Diese Bezeichnung haben zuerst Maler verwendet, darunter einer, der 1734 in der Schweiz geboren ist und 1766 aus der Schweiz an die Dresdner Kunstakademie gekommen ist. Im Elbsandsteingebirge hat nicht nur jeder Berg einen Namen, sondern auch viele Felsen, zum Beispiel Ganzfelsen oder Zirkelstein. In diese Landschaft kommen viele Touristen, weil sie die Natur da überwältigend finden. Um die Natur zu erhalten, hat man da 1990 auch einen 93 Quadratkilometer großen Nationalpark gegründet. Bis dahin hatte es in der DDR keine Nationalparke gegeben. Dadurch, dass sich in Tschechien der Nationalpark Böhmische Schweiz anschließt, hat man da nun eine große Fläche, die nicht mehr bewirtschaftet wird und nur noch indirekt dadurch wirtschaftlichen Nutzen bringen soll, dass Touristen da die Natur genießen können. Auf deutscher Seite ist das ein Viertel der sächsischen Schweiz, und zwar der Teil, der von der Naturausstattung her am vielfältigsten ist. Dass das nun ein Nationalpark ist, bedeutet aber nicht, dass man die Natur einfach sich selbst überlassen kann. Da gibt es nicht nur die Felslandschaft des Elbsandsteingebirges, sondern auch vielfältigen Wald mit vielerlei Tieren und Pflanzen. Aber das ist kein wilder Wald und noch nicht einmal naturnaher Wald, denn da hat man mehr als 200 Jahre lang intensive Forstwirtschaft betrieben. Da gibt es viele Fichtenwälder, wie sie in der Natur gar nicht vorkommen, jedenfalls nicht auf so großen Flächen. Von der bisherigen Waldpflege und Waldbewirtschaftung kann man nun aber nicht in 20 Jahren einfach dazu übergehen, Natur Natur sein zu lassen. Dazu braucht man viel Zeit. Man muss noch viel tun, damit man den Wald dann ganz allmählich, Schritt für Schritt, der Natur überlassen kann. Die größte Schwierigkeit ist, dass es da zu viel Fichtenwald gibt. Normalerweise wachsen dazwischen immer Laubbäume. Deshalb werden Nadelbäume herausgenommen. Laubbäume wie Eichen und Buchen werden durch besondere Pflegemaßnahmen so unterstützt, dass sie sich ausbreiten können und der Wald laubbaumreicher wird. Ein anderes großes Programm besteht seit dieser Nationalpark nach der Friedlichen Revolution von 1989 gegründet wurde, darin, dafür zu sorgen, dass da wieder Weißtannen wachsen. Die waren ursprünglich in Sachsen reichlich vorhanden, sind dort aber inzwischen vom Aussterben bedroht und stehen auf der Liste sehr gefährdeter Arten. Zum natürlichen Wald gehören auch Phasen des Zerfalls, die man in der Forstwirtschaft natürlich vermeidet. So etwas kann man nur in einem Nationalpark erleben. Das wird erleichtert durch 400 Kilometer markierte Wanderwege, die es da aber schon lange gibt, denn das ist ein altes Urlauber- und Ausflugsgebiet, nicht nur für Leute aus Dresden und Pirna, sondern auch von weiter her. Die Zahl der Besucher nimmt zu und die Nationalparkverwaltung tut viel, um den Besuchern Naturerlebnisse zu vermitteln und ihnen Gelegenheit zur Naturerfahrung zu geben. Dazu gehören auch Umweltbildungsprogramme, sowohl für Schulklassen als auch für Erwachsene. Man will hier nicht die Natur vor den Menschen schützen und gegen sie verteidigen. Die Natur soll auch für den Menschen da sein. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 379. Danke.